Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir, Elena Behringer, a.k.a. Marolines Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen. In dieser neuen Folge spreche ich mit Hubert Höllmüller über das Thema der Jugendobdachlosigkeit, Obdachlosigkeit im Generellen sowie Wohnungslosigkeit und warum das Prinzip Housing First so gut funktioniert. Er hat zudem von einem Projekt mit dem Verein Little Home erzählt, das im Mai 2026 mit Studierenden in Klagenfurt umgesetzt wird. Da bauen sie nämlich ein kleines Startzuhause für obdachlose Menschen in einem Tiny House Format. Wer Lust hat, da zum Beispiel auch mitzubauen, kann sich bei Hubert auch gleich melden. Der Bautermin ist von 20. bis 22. Mai in Feldkirchen. Ein weiterer Aspekt, den wir in dem Gespräch auch thematisieren, sind auch so Bedingungen im öffentlichen Raum für obdachlose Menschen. Und wir sprechen zudem auch über Chancenhäuser und Notschlafstellen und was hier auch der Unterschied ist im Konzept. Bevor es losgeht, möchte ich gerne ein paar Neuigkeiten mit euch auch teilen. Und zwar kommt hier gleich jetzt mal eine gute Neuigkeit. Vielleicht erinnern sich ja ein paar von euch noch an das Gespräch mit Brigitte vom Verein Mila, dem Mitmach-Supermarkt. Mit der habe ich nämlich in der Folge 49 schon mal gesprochen. Und jetzt gab es eine Neuigkeit zum Supermarkt Mila. Und zwar hat die BOKU hier eine Studie veröffentlicht, die nennt sich Sustainable, Healthy and Affordable? Und hier haben sie sich verschiedene Lebensmittelhändler in Wien angeschaut, also vom klassischen Supermarkt über einen Discounter bis zu einem Bio-Supermarkt oder eben auch bis zu Foodcorps und auch dem Mila als genossenschaftlichen geführten Mitmach-Supermarkt. Und da ist herausgekommen, dass nachhaltige, ausgewogene Ernährung besonders erschwinglich eben bei Mila, dem Mitmach-Supermarkt, ist. Und ja, das finde ich ist auf jeden Fall ein Slot in diesem Gute-Neuigkeitsteil wert. Und wer sich für Mila interessiert, kann bei deren Website mal vorbeischauen oder eben sich die BOKU-Studie anschauen oder auch gern die Folge mit Brigitte sich nochmal anhören. Ich habe alles in den Shownotes verlinkt. Eine weitere Neuigkeit, die ich gern mit euch teilen möchte, ist im Prinzip ein bisschen eine kleine Werbung. Und zwar findet das Soul-Symposium heuer wieder statt, diesmal von 19. bis 20. Juni in Wiener Neustadt. Und zentrale Fragen sind diesmal zum Beispiel solche. Wie sieht es mit der Schere zwischen Arm und Reich wirklich aus? Und ist gutes Leben mehr als nur materieller Wohlstand, etwa Beziehungswohlstand, Zeitwohlstand oder Gewissenswohlstand? Und genau dazu wollen sie sich eben beim Soul-Symposium weiter auseinandersetzen. Und es werden auch verschiedene Vorstellungen über die Welt und die Wirtschaft des Jahres 2050 thematisiert. Also auch sehr visionär gedacht und auch sehr passend zu diesem Podcast-Thema der Vorstellungskraft. Und eingeladen sind hochkarätige Fachleute von beispielsweise dem Wegener Institut für Klimaforschung, der Arbeiterkammer Wien, der Universität Graz und der Hochschule für angewandte Wissenschaft in Potsdam. Vielfältige Methoden und Workshops ergänzen dann das Programm noch. Und ein besonderes Highlight dieses Jahres ist das Sog-Theater. Die Ästhetik des Theaters wirkt hier transformierend, verwebt individuelle Erfahrungen mit anderen Perspektiven und bringt die Reflexion des Publikums in einer besonderen Art auf die Bühne. Ja, und wer gern beim Soul-Symposium vorbeischauen möchte, kann auch auf den Link in den Shownotes klicken. Und bevor es losgeht, möchte ich gern auch noch den Buchtipp der aktuellen Folge teilen. Und das ist sehr passend zu diesem Gespräch mit Hubert Höllmüller. Das Buch von Barbara Breinsack, Vom Wert des Menschen. Auch mit Barbara habe ich schon mal ein Podcastgespräch geführt. Hier geht es in diesem Buch ganz stark um das Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Und an dieses Buch musste ich während dem Gespräch mit Hubert immer wieder denken. Und deswegen wollte ich es hier auch noch einmal teilen. Ja. Wie immer findet ihr alle Links zur Folge in den Shownotes und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude beim Anhören von diesem Gespräch mit Hubert Höllmüller. Hallo Hubert, ich freue mich voll, dass du bei mir im Podcast bist und ja, herzlich willkommen.
Ja, danke, gerne.
Magst du dich mal vorstellen und ein bisschen erzählen, wer du bist und was du so machst?
Ja, also ich bin Hubert mit Familienname Hubert Höllmüller, bin hier an der Fachhochschule in Kärnten am Studiengang Soziale Arbeit. Jetzt schon sehr, sehr lange, ja, also über 20 Jahre in der Lehre. Ja. Und gleichzeitig habe ich aber relativ bald, so nach ein paar Jahren mit Studierenden und auch Kolleginnen zusammen, das Thema Jugendobdachlosigkeit aufgegriffen. Und wir haben dann in in Klagenfurt Schritt für Schritt so eine Notschlafstelle für Jugendliche aufgebaut. Ja, das heißt, ich bin in diesem Thema Wohnungslosigkeit von jungen Menschen, ob jetzt unter 18 oder auch über 18, heute halt einfach relativ lange drinnen und versuche da heute halt irgendwie zu schauen, was macht Sinn für die Betroffenen. Ja, so ganz einfach.
Ja, super, danke dir. Ja, damit sind wir auch schon mitten im Thema drinnen. Also voll spannend, so dass das dir auch so ein starkes Anliegen ist. Ich finde das auch interessant, dass du sagst, so quasi oft ist es ja, wenn man irgendwie in einer Fachhochschule oder Universität ist, dass man eher theoretisch arbeitet oder halt eben Studierende ausbildet. Und du bist ja eigentlich auch praktisch sozusagen aktiv und machst eben auch Projekte mit den Studierenden in diesem Bereich. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du sozusagen jetzt wirklich auch aktiv geworden bist?
Ja, also nachdem wir eine Hochschule sind, also hat es wirklich akademisch angefangen, nämlich ganz einfach mit der Diskussion hier im Land Kärnten zur Frage, gibt es überhaupt obdachlose junge Menschen? Ja? Und alle offiziellen Stellen haben gesagt, die gibt es nicht. Ja? Und akademisch halt rein. Und irgendwie gesagt, aber das können wir uns schwer vorstellen, dass Kärnten das einzige Bundesland in Österreich ist, wo es keine gibt. Weil in jedem anderen Bundesland, ja, gibt es durch bestehende Notschlafstellen den Nachweis, dass es solche Jugendliche gibt. Und dann haben wir wirklich diskutiert mit den Studierenden, ja, wie könnte man denn da drauf kommen, wenn wir auch wieder rein akademisch die Hypothese aufstellen, es gibt sie doch, ne? Und dann war eigentlich von Studierenden ganz schnell sagen, ja, wir machen einfach eine Notschlafstelle, sperren die 3 Monate auf und wenn jemand kommt, dann haben wir bewiesen, dass es sie gibt. Und wenn niemand kommt, dann gibt es sie nicht. Und es war keine große Überraschung. Wir haben dann auch, da braucht man dann natürlich bei der Umsetzung, braucht man Kooperationspartner, die das unterstützen. Das war wirklich eine glückliche Fügung damals und Räumlichkeit, bla bla bla. Und dann haben wir halt so drei, haben gesagt, jetzt machen wir 3 Monate Jugendnotschlafstelle in Klagenfurt. Und erstaunlicherweise ab dem ersten Tag, ich meine, es waren jetzt nicht viele, aber es waren ab dem ersten Tag durchschnittlich 2 Jugendliche, die hier geschlafen haben. Und dann haben wir gesagt, na, jetzt haben wir aber eigentlich den Gegenbeweis angetreten. Und das geht eben nur in Bezug auf deine Frage, wenn man Hand anlegt. Das ist zwar jetzt für die soziale Arbeit nichts Fremdes, aber wir sind ja trotzdem eine Hochschule und deshalb ist deine Frage ganz plausibel. Wie kommt eine akademische Institution zum Handeln? Ich sage, ja, es ist zwar in der sozialen Arbeit angelegt, aber trotzdem müssen wir den Schritt machen. Und den haben wir halt und den haben wir gemeinsam gemacht. Da waren aber wirklich interessierte, engagierte Studierende, die gesagt haben, sie können sich das auch nicht vorstellen. Sie hören auch immer wieder davon, dass es so einzelne Jugendliche gibt. Und so ist es entstanden.
Ja, spannend. Also das macht natürlich voll Sinn, so quasi wir testen das einfach und super, dass das dann auch gleich, dass ihr das dann auch gleich gemacht habt. Ist dieses Projekt zum Beispiel dieser Notschlafstelle, ist es weitergegangen? Also gibt es die immer noch?
Die gibt es immer noch, ja, die gibt es immer noch. Also es hat 2005 begonnen, es ist schon über 20 Jahre her. Die wurde auch immer größer, die wurde auch immer professioneller. Also am Anfang gab es wenig Geld, dann gab es halt immer mehr Geld. Und im Endeffekt ist es jetzt, es gibt jetzt nicht nur eine in Kärnten, sondern es gibt sogar zwei. Es wurde dann von der zuständigen Behörde auch in Villach eine gemacht, ja, weil sozusagen erkannt wurde, okay, der Bedarf ist eigentlich größer, als wir uns denken. Jetzt ist Kärnten sozusagen umgekehrt das einzige Bundesland, wenn man jetzt Wien ausnimmt, wo es 2 Jugendnotschlafstellen gibt. Ja? Ja, und das Projekt läuft immer noch. Also es ist inzwischen eine Institution. Ja? Und jetzt wäre quasi der nächste Schritt angesagt, nämlich, aber vielleicht kommen wir dann auch zu reden drauf, von dieser Notschlafstellen-Idee weiterzugehen zu diesen Chancenhäusern. So. Aber das erkläre ich, wenn du möchtest, dann noch gerne. Aber
Ja, total gerne. Ja, voll.
ja, aber das war sozusagen der Punkt jetzt, wie ich in das Thema hineingekommen bin. Und selbstverständlich geht es dann um die Frage, und dann mache ich halt auch Dienste dort und dann lerne ich halt auch die Jugendlichen kennen und dann machen wir Interviews und sie erzählen über ihr Leben und dann das publizieren wir ein bisschen, damit wir das Thema halt anreichern mit Inhalten. Und das war aber mir wichtig. Und ich finde also auch als Akademiker, der ich bin, ist es genauso sinnvoll dann einen Teil seiner Zeit einfach Hand anzulegen, ja.
Ja, total. Du hast schon gesagt, so quasi die Aussage des Ganzen war, es gibt keine Jugendwohnungslosigkeit, keine Obdachlosigkeit bei Jugendlichen.
Genau.
Jetzt habt ihr aber offensichtlich bewiesen, es gibt sie doch. Wie ist denn die Situation in Kärnten, aber auch in Österreich so quasi? Wie viele Leute betrifft es? Generell Obdachlosigkeit, wie groß ist dieses Thema?
Also wir sind jetzt wirklich bei diesem speziellen Segment, also Jugendobdachlosigkeit, und da kann man jetzt diskutieren, welche Altersgruppe. Ja, also wir haben ja von Anfang an gesagt, das geht nicht bis 18 und oder fängt auch nicht ab 18 an. Also, wir haben gesagt, ja, mindestens so zwischen 12 und 21. Da gibt es andere Zahlen, also bis 24 oder auch bis 30, aber in diesem Bereich der Menschen bewegen wir uns. Und da haben wir, als Akademiker muss ich das bedauern, ja, aber viel zu wenig Zahlen und Forschung. Ja. Aber wir haben Zahlen, an denen wir uns orientieren können. Und es gibt also in Wien eine sehr gute Untersuchung, die aktuell ist, die Zahlen geliefert hat, die also zuerst einmal sagen, für Expertinnen überraschend gesagt hat, ja, 30% der obdachlosen Erwachsenen in Wien sind jünger als 30 Jahre. Ja.
Wow,
Ja,
okay.
und das sind in realen Zahlen dann also 3.500 bis 5.000 Menschen, die in Wien unter 30 Jahre alt sind, ja, und obdachlos sind. Das heißt, entweder in extrem prekären Situationen, prekär, also sozusagen so problematisch, dass sie Couchsurfen müssen, also sich irgendwie durchfragen müssen, kann ich bei dir schlafen, bis hin, dass sie wirklich auf der Straße sind. Oder weil Wien da ja ein recht großes System hat, Nutzerinnen dieser Obdachlosenhilfe sind. Ja. Und jetzt ist uns allen klar, und ich denke mal, das leuchtet, glaube ich, jeder und jedem schnell ein, dass ich halt, wenn ich halt 22 bin oder 24, ja, dass ich andere Lebenssituation habe, als wenn ich 40 oder 50 oder 60 bin. Ja. Und alleine zu begreifen, dass man quasi für diese Altersgruppe ein eigenes Angebot machen muss, damit die nicht sozusagen in diesem großen Topf drinnen stecken und ihre eigenen speziellen Bedürfnisse nicht berücksichtigt werden, das ist einmal ein wichtiger erster Schritt. Ja? Also wir haben gerade, ich diskutiere das gerade heute, nämlich lustigerweise mit Studierenden in einem Seminar. Wir haben da aktuelle Zahlen aus Deutschland und diskutieren gerade, wie sinnvoll, also wie können wir das nach Österreich übertragen, weil, das muss man schon kritisch sagen, es hat System, dass wir keine Zahlen haben. Ja? Also so wie unser Eingangsbeispiel, ne? Das war zwar jetzt ein Bundesland und eine Landesbehörde, die einfach wie gebetsmühlenartig gesagt hat, wir haben das Problem nicht. Ja? Und wir wissen, sowohl in unserem privaten als auch in professionellen Kontexten, die erste Art, mit einem Problem umzugehen, ist es zu leugnen. Ja? Und das erleben wir hier auch. Das haben wir hier erlebt vor 20 Jahren. Jetzt kann man sagen, aber inzwischen ist es nicht mehr geleugnet. Wir haben sogar zwei Notstellstellen. Toll, da haben wir was geschafft. Ist ja was Schönes, ist ja eine Erfolgsgeschichte. Und das Gleiche muss halt jetzt passieren mit dieser Sache. Wir haben junge Erwachsene. Ja? Und zwar in einer wirklich bedeutenden Gruppe. Ich meine, natürlich sind das jetzt in der Gesamtzahl der Bevölkerung, sind sie jetzt da keine große Gruppe. Ja? Also wenn ich sage, in Wien sind es insgesamt 12.000, ja, obdachlose Menschen über 18. Und wenn man das jetzt hochrechnet auf Österreich, gibt es unterschiedliche Schätzungen. Da muss man berücksichtigen, Wien extrem urban, sonst viele, das muss man alles, kann man aber alles, ist keine Schwierigkeit, ist kein Geheimwissen. Das können kluge Menschen, und wir haben genug davon, alles berücksichtigen. Und dann kommen wir halt schon auf Schätzungen, ja. Und wenn wir sagen, okay, Wien mit diesen 3.500, wenn wir das hochrechnen, dann muss man schon sagen, okay, da kann man vermuten, dass das in Gesamtösterreich so um die 10.000 sind, ja. Und dann sind das halt, wenn wir es wieder runterrechnen, für Kärnten, okay, 500, 600, das sind jetzt da absolut kleine Zahlen, aber wenn man sich anders jetzt vorstellt, also dass hier hunderte Menschen, junge erwachsene Menschen tagtäglich sagen, sich die Frage stellen, wo kann ich schlafen, wo kann ich mich waschen, wo kann ich aufs Klo gehen, ja? Wo kann ich etwas zum Essen bekommen, und da ist dann die weiterführende Frage, wo kann ich Essen zubereiten, ja, schon Luxus, ja, weil so irgendwo was reinstopfen, also dass die das täglich beschäftigt, und zwar also 24 Stunden am Tag und alle 365 Tage im Jahr, weil da gibt es keine Pause zu Weihnachten und auch nicht zu Ostern. Das, denke ich mal, ist dann schon etwas, wo man sagen muss, damit sollte sich die Gesellschaft schon beschäftigen. Zwar
Ja,
nicht
auf
nur
jeden Fall.
beschäftigen, sondern auch wirklich etwas dagegen tun. Ja.
Ja.
Also, das war jetzt ein bisschen viel, ich weiß. Und
Passt
mit den
gut.
Zahlen, also ich will die Zahlen jetzt aus Deutschland gar nicht nennen, weil die sind so extrem, dass wir wirklich noch einmal sagen, ja, könnte kommen aus Nordrhein-Westfalen, aber trotzdem, also wenn die da in die Hunderttausende gehen und so, ja.
Wow, okay.
Ja, wow. Also ich würde sagen, wir haben dieses Problem und wir sollten als ersten Schritt einmal aufhören, es zu leugnen, sondern einfach es uns anschauen und sagen, was brauchen diese Menschen? Da kommt dann ein bisschen, weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber das war auch dein Zugang. Da kommen wir dann eben, wieso beschäftige ich mich mit Little Home? Wieso kenne ich den Sven Lüdecke? Wieso war ich mit Studierenden schon ein paar Mal in Deutschland und wir haben dort solche Dinge gebaut? Wieso bauen wir hier jetzt solche Dinge? Das kommt dann vielleicht alles.
Genau, auf jeden Fall. Ja, da möchte ich auf jeden Fall noch drauf eingehen. Ich würde dir gerne vorher noch eine Frage stellen, weil du das auch schon angesprochen hast, nämlich, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen jungen Erwachsenen und Jugendlichen in den Bedürfnissen zu anderen obdachlosen Menschen. Was sind denn da so ganz wichtige Unterschiede, die diese Gruppen unterscheiden?
Also auf der einen Seite das Positive ist, ja, dass diese Menschen eigentlich noch viele Chancen im Leben haben. Das heißt, wenn man die abholen würde, dort, wo sie gerade stecken, dann sind die Chancen viel größer, dass wir die sozusagen noch zurückbekommen in ein Leben, das jetzt also für sie selber befriedigender ist, aber auch für die Gesellschaft befriedigender ist. Also ich würde jetzt nicht irgendwie das so in Aussicht stellen, ja, die würden dann alle wieder arbeiten, aber die würden zum gut großen Teil wieder arbeiten. Ja? Aber das ist erst am Ende der Unterstützungsskala. Ja? Also weil diese Idee vom Housing First ist halt einfach eine sehr kluge zu sagen, zuerst Wohnversorgung und dann arbeiten wir wieder. Aber das kann man sich vorstellen. Einerseits, das sind nicht sozusagen die Dachinierer, die auf eine, ich weiß nicht was, Pension warten, die sie eh nicht bekommen, sondern die haben sozusagen diesen jahrzehntelangen Obdachlosenalltag noch nicht am Buckel. Den einfach ein 40-Jähriger oder ein 55-Jährige, die dann einfach wirklich entscheiden und sagen, ich will nichts mehr anderes, weil ich kann nichts mehr anderes, ja? Und ich lebe vor mich hin und aus. Also da sind viel mehr Chancen drinnen bei diesen jungen Menschen, ja? Und zugleich tragen die aber, weil es hat immer einen Grund, wieso Leute obdachlos sind, die tragen halt dann großteils wirklich auch ein schweres Paket mit sich. Das ist ihnen, also auf das man auch wirklich eingehen sollte. Ja? Also ja, es gibt diese Schicksalsschläge, und das trifft dann auch teilweise halt ältere Menschen, die halt einfach aus ihrem Leben katapultiert werden, nicht verstehen, was ihnen geschieht und dann auf der Straße landen. Und sich dann teilweise mühsam wieder zurückkämpfen, aber teilweise auch einfach es nicht mehr schaffen. Die jungen Erwachsenen, also die obdachlos sind, ja, die haben immer einen Rucksack mit aus ihrer Familie, der sie sehr belastet, aber auch aus dem Hilfesystem. Ja. Also wir haben ja auch genug Leute, die so Unterstützung bekommen haben, die aber keine Unterstützung war. Allein das Wort Hilfesystem ist ein bisschen irreführend, weil was ist eine Hilfe, die nicht hilft? Ja, also und allein das einmal zu sehen, dass man sagt, ja, wir nennen zwar alles Hilfe, aber es hilft oft nicht. Ja. Also das heißt, wir haben sozusagen diese positive Perspektive, die haben viel mehr Chancen, aber sie brauchen auch wegen ihrem Rucksack viel mehr Möglichkeiten, dass sie Unterstützung annehmen können. Ja. Da reicht es nicht zu sagen, ja, es gibt eh die und die Angebote und die Leute sind selber schuld, wenn sie sie nicht nutzen. Sondern wir sagen dann schon, ja, Menschen, die sowieso schon so belastet sind, denen das umzuhängen und zu sagen, es ist dein Fehler, wenn du nicht die Hilfe in Anspruch nimmst, sondern da sollte man sagen, okay, wir müssen uns an die Leute einfach annähern, ihnen zuhören, sie verstehen und dann können wir mit ihnen arbeiten. Aber das ist für mich der wesentliche Unterschied, dass es eigentlich aus der gesellschaftlichen Perspektive noch schader, es ist immer schade, aber es ist noch schader zu sagen, die Leute lassen wir in Ruhe oder die interessieren uns nicht, weil die noch so viel Potenzial hätten. Ja.
Ja, total. Und du hast jetzt schon gesagt, es gibt eben viele Angebote, die jetzt nicht so gut greifen. Und dann hast du aber auch vorhin schon was genannt, eben was viele aus Housing First kennen oder eben zuerst sozusagen eine Wohnung anzubieten. Warum ist denn dieser Ansatz so sinnvoll?
Der Ansatz ist deshalb so sinnvoll, das hängt auch wieder so mit dem, kann ich die Leute abholen, wo sie sind, ja? Weil traditionell, klassisch, ist die Idee sozusagen der Wohnungslosenhilfe, die Menschen sind spitz formuliert defekt. Ja? Also sie haben irgendwelche Fehler, deshalb sind sie in der Obdachlosigkeit. Also müssen sie sich stufenweise wieder verbessern, ja, und bewähren, damit sie dann irgendwann einmal das Recht erworben haben, eine Wohnung zu bekommen. Ja, das ist dieses traditionelle Modell, das sozusagen von einem großen Defizit ausgeht. Ja. Und die Erfahrungen damit, und da sind wir wieder bei der Wissenschaft, und da zwar viel zu wenig Forschung, aber wir haben trotzdem genug Forschung, die Erfahrungen sagen, dass das viele Menschen überfordert. Sozusagen, ich muss erst aufhören, Drogen zu konsumieren. Ich muss erst imstande sein, also so ein Gesundheitsbewusstsein zu entwickeln. Ich muss erst wohnen lernen, ja, sozusagen, ja. Und erst dann darf ich eine Wohnung haben. Diese Vorstellung ist sehr hochschwellig, also die verlangt sehr viel und sie ist auch nicht sinnvoll dahingehend. Und das sagt halt Housing First sehr trocken und sehr klar. Es sagt, die Erfahrungen zeigen, bis auf wenige Ausnahmen, wir können alle wohnen, ja, wenn wir eine Wohnung haben. Natürlich, Haushalt führen ist eine Herausforderung, aber sozusagen die Idee, man müsste sich da erst bewähren, das macht keinen Sinn. Und vor allem belastet uns das Nichtwohnen können so stark, dass wir gar nicht imstande sind, uns um andere Probleme zu kümmern. Ja? Das heißt, das ist sozusagen eine Anforderung, die sich im Kreis dreht und wo nur einige dann irgendwie erfolgreich rauskommen. Und Housing First, das schöne Wort, sagt, zuerst wohnen, ja. Und dann bearbeiten wir deine Themen und deine Probleme. Und das ist wesentlich erfolgreicher, weil die Menschen, wenn die Form passt, einfach das Gefühl haben, da ist jetzt einmal eine große Last weg von mir. Und dadurch, dass ich da entlastet bin, kann ich mich ernsthafter um die anderen Probleme kümmern. Und das beinhaltet trotzdem auch die Möglichkeit des Scheiterns, aber da ist ja dann die Wissenschaft sehr streng und sagt, da geht es um Statistiken, da geht es um Prozentsätze und 100% werden wir nie haben. Aber es macht schon einen wesentlichen Unterschied, ob wir da jetzt da 15% haben oder 70, 80%. Und das ist sozusagen die Grundidee, die muss man sich auch erst ein bisschen damit beschäftigen, aber die aus meiner Sicht einfach viel freundlicher ist zu den Menschen, aber, oder nicht einmal aber, sondern und auch viel erfolgreicher ist, ja, weil halt weil Housing First wird immer beforscht, da wird immer genau geschaut, funktioniert das auch? Da haben wir genug Studien, die dann sagen, ja, das funktioniert viel besser. Ja? Den Menschen zu sagen, du kriegst jetzt eine Wohnung und nicht zu sagen, du musst zuerst einmal lernen, wohnen zu können, ja, das ist ganz ein anderer Zugang und der hilft. Der hilft wirklich, ja.
Was ich für mich auch raushöre, ist da so eine Wertschätzung auch des Menschen und zu sagen, eben, wir unterstützen dich bedingungslos und du musst nicht eben erst so quasi alle möglichen Sachen erfüllen, sondern eben aus einer Grundwertigkeit heraus zu sagen,
Genau,
dass
genau.
du kriegst es und wir glauben daran, dass du dann auch wieder
Genau.
Fähigkeiten entwickelst.
Genau, das steckt da drinnen. Und das ist umgekehrt, aber dann manchmal auch schwer, weil es gibt halt Leute, die glauben nicht dran, dass die Menschen das schaffen. Und die davon überzeugt sind, dass das sozusagen in so einem alten, was ein pädagogischen Sinne, dass man halt quasi Regeln und alles erfüllen muss und dann, also man muss sich das quasi verdienen. Und genau das vermittelt aber wieder den Leuten, dass sie eigentlich wenig wert sind, ja, oder gar nichts wert sind, weil sie also erst was liefern müssen. Und ja, also hat sehr viel mit Erfolg dann zu tun, dass es so funktioniert. Aber das muss halt auch in die Köpfe von den Profis und auch von den Sozialpolitikerinnen, die dann sagen, ja, wieso sollen die sofort eine Wohnung bekommen? Wenn man ihnen das erklärt und wenn man sagt, das ist gut belegt, das ist Wissenschaft, ja, und das funktioniert. Und das funktioniert nicht nur in Österreich oder in der USA, sondern das funktioniert weltweit, ja.
Ja, und ihr habt eben jetzt auch angefangen, in Kärnten ein Projekt fortzuführen, das eben in Deutschland gestartet hast. Du hast es schon angesprochen, die Little Homes, was ja im Prinzip so eine runterskalierte Version von einer eigenen Wohnung ist. Kannst du vielleicht erstmal erklären, was ist ein Little Home und vielleicht auch dann, wie seid ihr dazu gekommen, jetzt sowas in Kärnten umzusetzen?
Ja, also das ist eine private Initiative, gibt es seit 8 Jahren in Deutschland. Und die Grundidee war zu sagen, okay, ja, wir haben natürlich einen Wohlfahrtsstaat, wir haben ein paar Instrumente, aber wir sehen immer wieder Menschen auf der Straße oder halt in Nischen oder in Abbruchhäusern oder in Hütten, sehen wir Menschen, die tagtäglich, nachtnächtlich, also dort schlafen müssen, übernachten müssen. Ja? Und also wieso kann man nicht auch diesen unmittelbaren Missstand angehen? Und die haben dann wirklich angefangen, so mit privaten Spenden und privat engagiert, so ganz kleine Schlafeinheiten zu schaffen. Also so das Little Home 1, also die Variante 1, die war eben 2 mal 1 Meter Grundfläche, wirklich nur für ein Bett. Und jetzt kann man sagen, ja, das kann ja keine Lösung sein, das ist richtig, aber es ist unmittelbar eine Lösung. Und man kann das sicher sinnvoll diskutieren und sagen, ja, damit hat man das Problem nicht gelöst. Nein, aber man hat es einmal angepackt, ja. Und die haben es wirklich geschafft in diesen Jahren. Ich glaube, jetzt inzwischen sind es 370 solche Einheiten, die sie verteilt über Deutschland aufgestellt haben. Sagen, die Bedingung ist immer, ich muss eine Kommune, eine Gemeinde oder eine Stadt finden, die sagt, wir haben sie unter dieser Brücke, unter dieser Autobahnbrücke gibt es aber öffentliche Plätze, da kann man es hinstellen oder neben diesem Parkplatz. Also das braucht man nicht, weil man muss es irgendwo hinstellen können. Und da von Anfang an war dem Gründer, dem Sven, wichtig, dass das auf Rädern ist. Ja? Also dass man es schieben kann. Dass man's, wenn es ein Problem gibt, sie mit den Anrainerinnen, dann schiebt man es halt sie 100 Meter weit, keine Ahnung. Also das war so die Grundidee. Und dann hat er gesagt, okay, 2 mal 1 Meter, das könnte man sagen, für so eine Übergangslösung. Zuerst einmal da und sie in 1, 2, 3 Monaten gehst du dann in eine Einrichtung. Erstens einmal gab es die Einrichtungen nicht oder gibt es das immer noch nicht. Und zweitens war dann wieder die Schwelle hoch und gesagt, okay, wir machen das noch wohnlicher. Und dann kam die Variante 2, ja, das auf einem Hänger montiert ist mit einer Grundfläche von 2 mal 4 Meter, also 8 Quadratmeter. Grob, ja. Kann man sagen, ist natürlich auch immer noch für eine Dauerwohnlösung viel zu wenig. Aber es hat schon mehr, würde ich sagen, mit Menschenwürde zu tun. Obwohl, also man, die Bewohnerinnen dieser ersten Variante, die sind damit zufrieden. Und was ganz ein wichtiges Element ist, also sozusagen, er schenkt ihnen das, ja. Das heißt, das ist wirklich ihrs. Das heißt, da ist nicht die Sorge, okay, wenn ich mich falsch benehme, dann wird es mir wieder weggenommen. Oder wenn ich irgendwas, keine Ahnung, nicht erfülle, dann wird es mir weggenommen. Sondern das gehört dir. Wir machen zwar einen Vertrag miteinander, du kannst das so lange haben, wie du es brauchst. Das ist ein wichtiges Element, so ein bisschen vergleichbar dann mit Housing First, wo die Leute auch selber im Mietvertrag sind und nicht über irgendeine anonyme Organisation dann sozusagen Untermieterinnen sind. Und dann sozusagen da Problematik entsteht. Und also ich habe ja da in Deutschland auch ein paar Lehraufträge und wir fahren auch manchmal mit Studierenden raus uns Dinge anschauen, weil in einigen Dingen sind wir den Deutschen voraus, aber in anderen Dingen die Deutschen uns. Ja, das ist auch schön für so eine Nachbarschaft, wenn man voneinander lernen kann. Und da haben wir uns das einmal halt angeschaut und haben wir mit Studierenden, mit dem Sven und mit einem Obdachlosen, der das dann bekommen hat, auch gemeinsam gebaut und haben uns dann überlegt, ja, so kurzfristige Einstiegsmöglichkeiten. Und das ist ganz wichtig. Also es gibt zwar einige, die nicht mehr wollen, aber im Grunde geht es um eine Einstiegslösung. Weg von der Straße, weg von diesem wirklich riskanten Übernachten. Unsere Gesellschaft ist ja zumindest so sensibel, das hast du sicher auch gemerkt, wenn sie im Winter unter Minus, also unter Null hat, dann fangen alle an zu denken, ja, was machen eigentlich Leute, die obdachlos sind, ja? Also es geht darum, diese Bedrohungen wegzukriegen, aber auch andere Bedrohungen. Ja? Also meine Obdachlose sind ja ausgeliefert. Die sind ja, was ich, wenn ich jetzt in einem Park schlafe, ob jetzt auf einer Bank oder daneben, und es kommt eine Gruppe Personen, dann weiß ich nicht, sind mir die feindlich gesonnen, nehmen mir die etwas weg, bedrohen die mich. Das heißt, mit so einem kleinen abgeschlossenen Wohnhäuschen, ja, kann ich hier einfach sehr viel wegnehmen. An Stress, an Bedrohung. Ja? Und dann als Einstiegslösung für weitere Schritte ist es einfach aus meiner Sicht sehr sinnvoll. Und das haben wir nicht in Österreich. Und deshalb hat mich das interessiert, also mich erst einmal interessiert, wie funktioniert das? Funktioniert das überhaupt? Und wie schaut das wirklich konkret aus? Und auch hier wieder sozusagen diese zwei Seiten eines Wissenschaftlers heute halt auch Hand anzulegen und nicht nur akademisch die Dinge zu sehen. Und die Studierenden haben das auch gesehen und deshalb haben wir gesagt, okay, wir probieren das aus. Wir schauen uns einmal das an. Kann man das überhaupt bauen bei uns? Ja, das haben wir jetzt, letzten Sommer haben wir mal eine 2.0-Variante gebaut mit jungen Erwachsenen zusammen, die entweder obdachlos sind oder davon betroffen waren, weil es auch darum geht, wird das überhaupt angenommen, interessiert das jemand? Und die haben gesagt, ja, unbedingt. Also wenn sie das gehabt hätten, wie sie obdachlosen waren, wären sie eigentlich sehr froh gewesen. Ja. Und jetzt im Mai bauen wir sozusagen eine Variante 2.1, auch wieder hier bei uns am Campus mit Studierenden, wo wir sozusagen die österreichische Rechtslage berücksichtigen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu detailhaft ist, aber ich versuche es kurz, ich weiß nicht, ob das geht. Also dem Sven war wichtig zu sagen, das muss ein typisierter Wohnwagen sein. Und in Deutschland gibt es diese Regelung, man darf einen typisierten Wohnwagen mit Nummerntafel öffentlich auf einem Parkplatz abstellen zur Vor- und Nachbereitung einer Reise. Und das ist aber zeitlich nicht eingeschränkt. Das heißt, für einen Sven ist das sozusagen ein toller Trick zu sagen, ja, auch wenn es notwendig ist, kann ich es auf einem öffentlichen Parkplatz abstellen und ich behaupte einfach, mein Bewohner bereitet seine Reise vor und er kann er Wochen oder Monate lang vor- oder nachbereiten. Das haben wir in Österreich nicht. Ja? Wir haben diese Möglichkeit nicht. Bei uns muss man einen Wohnanhänger immer mit dem Zugfahrzeug parken, sonst darf man nicht abstellen öffentlich. Deshalb machen wir eine Variante 2.1, wo wir gar nicht auf Wohnwagen gehen, sondern wo wir so einen Anhänger, einen Planenanhänger nehmen und sozusagen die Wohneinheit die Ladung des Anhängers ist. Ja?
Okay, und warum macht das einen Unterschied?
Ja, der Unterschied ist jetzt rein technisch. Dieser Wohnwürfel ist nicht mit dem Hänger fix verbunden. Ja?
Ah, okay.
Dadurch, dass er nicht fix verbunden ist, ist er seine Ladung. Und dann muss ich nur mehr schauen, dass ich das Gesamtgewicht nicht überschreite und dass die Ladung halt nicht, dass sie gesichert ist, aber das ist sie, weil dieser Metallrahmen ist, wo die Plane drüber kommt. Und das probieren wir jetzt einfach aus, weil wir halt sagen, wir haben es beim Auto. Und gleichzeitig probieren wir aus, dass ich diese beiden Little Homes und also ausprobieren im Sinne von, wir reden mit den Entscheidungsträgern, ob wir die nicht in Klagenfurt aufstellen können. Das ist unser aktuelles Projekt, weil ich finde, wirst mich das wahrscheinlich noch fragen, aber ich sage es gleich jetzt, wir brauchen solche einfachen Einstiegsmöglichkeiten. Ja? Und das sind auch, jetzt sage ich einmal, also was brauche ich dafür? Die Kosten sind sehr überschaubar für so ein Ding. Ja? Ich brauche einen Platz, wo ich es aufstellen kann. Und dann kann ich mir überlegen, okay, ich muss jetzt schauen, gibt es da zu diesem Platz Anbindung an sanitäre Einrichtungen, Anlagen?
Genau.
Ja, das ist schon klar. Aber es ist alles viel flexibler und viel einfacher, als sozusagen in Institutionen zu denken. Also muss ich noch so ein Haus aufsperren oder muss ich noch so ein. Das gehört dann dazu, aber so kann ich wirklich aus unserer Sicht halt und auch aus der Sicht der Betroffenen, mit denen wir arbeiten, halt so akute Dinge auffangen, ja? Ohne dass sie da jetzt Baugenehmigungen brauchen, großes Theater, sondern ich habe einen Hänger, der ist typisiert und mit einem Zugfahrzeug fährt er dorthin und den stelle ich ab. Ja? Und dort können auch fünf stehen und dann ist halt ein Sanitärhänger dabei. Also solche Fantasien haben wir dann. Aber jetzt wollen wir mal den ersten Schritt setzen, beziehungsweise das vom Sommer fortsetzen und schauen, wie da in Kärnten die Kommunalpolitik darauf reagiert.
Ja, super spannend. Das heißt, sie macht jetzt eigentlich gerade einen Testrun für ganz
Genau.
Österreich, weil, also ich habe mich mal, weil mich Tiny Häuser sehr fasziniert haben, so ein bisschen damit
Ja.
beschäftigt, wie das in Österreich ist. Und das ist nämlich auch viel schwieriger als in anderen Ländern ein Tiny House aufzustellen, weil du eben einen Wasseranschluss brauchst, einen Stromanschluss und so weiter. Es würde nicht reichen, ein autarkes Tiny House irgendwo hinzustellen. Und es eigentlich schon fast wie ein fixes Wohnhaus zählt. Also ich
Ja.
kann mir vorstellen, dass das auch mit so Little Homes in Österreich echt gar nicht so leicht ist. Ja? Du hast jetzt schon gesagt, das sind Sanitäranlagen. Manchmal, da muss man sozusagen noch dazu rechnen, weil ich kenne das schon auch so, dass man zum Beispiel dann eine Komposttoilette drinnen hat oder irgendwie vielleicht eine Campingdusche oder so
Genau.
oder Campingkocher. Also gibt es das auch, dass das sozusagen in
Also
diesem
wir überlegen uns beide
Haus.
Varianten. Es gibt diese, also der Fachbegriff ist dann Trockentrennklo, ja. Also weil Campingklos sind halt sehr mit Chemie, ja. Aber trocken, also dass wir sagen, okay, bei diesen 4 Metern Länge kann man schon sozusagen eine kleine Toilettennische machen. Das probieren wir aus. Also ob das so Sinn macht, dann wären wir völlig autark. Dusche nicht, aber zumindest ein Waschbecken sozusagen auf der anderen Seite, ja. Und dann geht es ja dann darum zu sagen, weil es ist ja nicht so, wir sind ja ein reiches Land. Ja? Also das heißt, wir haben diese Infrastrukturen ja irgendwo und dann geht es vielleicht darum, also Plätze zu finden, wo halt dann in der Nachbarschaft mit einem Zeitfenster, wo sie eine Duschmöglichkeit da ist, ja, oder auch die Möglichkeit, Wäsche zu waschen. Also, wobei hier kann man dann natürlich auch zum Beispiel mit Streetwear kooperieren, die haben Waschmaschinen und Trockner. Also, wo man dann schon so anknüpfen kann an bestehende Strukturen und das kombiniert halt mit dieser sehr flexiblen Form der Schutzunterbringung, ja. So würde ich sagen. Es geht darum, wirklich auch die Leute zu schützen vor allem Möglichen. Und da gibt es mehrere Varianten und da sind wir sozusagen noch in dieser Erprobungsphase, was macht Sinn? Macht es Sinn, da zumindest das vorzusehen und zu sagen, ja, wenn wir keine Toilette nutzen können außerhalb, dann ist dort das drinnen. Dann kommt aber auch, ist auch die Frage, können die Leute, wollen die Leute damit umgehen, ja, mit so einem Trockenbrennklo, das ist ökologisch sinnvoll, aber passt das da oder wird es doch ein Campingklo, ja, weil da sind wir flexibel, also das probieren wir einfach aus, ja. Und da sehe ich aber schon auch viele Möglichkeiten, sagen, okay, natürlich, das ist ja auch der Sinn. Man darf nicht nur diese eine Einheit sehen, sondern muss dann sehen, wo steht sie, ja? Nicht nur im Sinn von möglichen Problemen mit Nachbarinnen, sondern auch im Sinne von Ressourcen. Und wenn ihr halt, was also sieht, das neben einem, zum Beispiel neben einem Gasthaus, 50 Meter neben einem Gasthaus stehen kann, kann ich schon mit dem Gasthaus über die Klonutzung reden und sagen, ist das möglich oder nicht, ja? Oder wenn das, was ich, in einer, wenn eine Sportanlage ist, wo es Duschen gibt. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die man einfach sehen lernen muss und versuchen muss zu verschränken, damit da eine einigermaßen passable Startlösung, wie immer, Betonung Startlösung, keine Dauerlösung, also möglich ist.
Ja, wie ist es denn für Menschen, die eben so eine Startlösung nutzen oder eben vielleicht dann auch in Folge meine eigene Wohnung bekommen? Was bedeutet das für eine Person, die davor wohnungslos, obdachlos war?
Ich hab das versucht schon zu erklären. Also das ist wirklich eine Belastung, die man zwar theoretisch erzählen kann, aber die man sich nur vorstellen kann, wenn man sie durchlebt. Ja? Also es gibt auch in Klagenfurt, aber auch in anderen Städten inzwischen so Führungen von Obdachlosen oder ehemals Obdachlosen, denen das sehr gut vermitteln können. Nämlich wirklich so die Fragen, die einen dann im tagtäglich betreffen. Ja? Nämlich eben, wo gehe ich aufs Klo? Anna, wo kriege ich einen Schluck Wasser her? Einen Schluck Trinkwasser? Wo ist eine Möglichkeit, was zum Essen zu bekommen? Aber auch so Dinge wie, wo ist es gefährlich? Wo werde ich sofort vertrieben von der Stadtwache, von der Polizei? Wo gibt es also wirklich auch problematische Szenen? Wo ich nicht hin, also welche Bereiche muss ich meiden? Ja? Wo gibt es Orte, wo ich mich ausrasten kann? Ja? Und ausrasten heißt dann vielleicht nur, sich hinsetzen. Dann das, was für uns ja völlig normal ist, weil jeder, der wohnt, hat seine Sachen in seiner Wohnung. Ja? Aber erst einmal, welche Sachen habe ich, welche persönlichen Sachen trage ich die immer mit mir herum? Wo kann ich die vielleicht irgendwo lagern? Das sind alles Dinge, die einen Menschen völlig einnehmen. Ja? Also deshalb finde ich es nicht überraschend, dass diese Leute kaum Energie und Geist dafür haben, ihre Probleme zu lösen. Ja? Neben der Wohnungslosigkeit, weil das wirklich mehr als ein Full-Full-Time-Job ist. Und zu deiner Frage, wenn das wegfällt, dann kann man sich vielleicht vorstellen, was das für eine Entlastung bedeutet für Menschen. Ich würde jedem empfehlen, du hast eh genickt, wie ich gesagt habe, das hört man jetzt an, wenn du nickst, aber du hast eh genickt. Also sich solche Führungen geben, ja, wurscht wo, die gibt es schon in allen, zumindest in allen Städten, glaube ich, also Wien sicher, Linz sicher, Graz weiß ich nicht, aber Graz, also wo Obdachlose einen einfach mitnehmen in einer kleinen Gruppe, und sagen, ja, da ist der Bahnhof. Ja. Was heißt der Bahnhof für Obdachlose? Da ist dieser und jener Park. Gehen wir dort überhaupt hin? Ja, und dann bekommen sie halt so Dinge mit, wie, und das gehört dazu, das muss ich dazu sagen, weil so individuell bin ich ständig damit beschäftigt, meinen Tag zu verstehen und zu organisieren. Aber jetzt sozial bekomme ich halt in dieser Beschäftigung immer mit, wie unerwünscht ich bin. Also, weil dann erzählt er halt der Obdachlose, der ehemalige Obdachlose, ich meine, in Klagenfurt heißt der Sam, und so gesehen, dann erzählt er halt der Sam, ja, hier waren halt früher Bänke und die sind weggeräumt. Warum? Weil dort Leute einfach zu lang gesessen sind. Also die Öffentlichkeit, die Kommune reagiert da drauf und auch die Firmen reagieren drauf, auch die ÖBB reagiert drauf und das bekomme ich also auch noch mit. Ich habe nicht nur diesen Dauerstress, was ist in der nächsten Stunde, sondern ich werde immer wieder vermittelt bekommen, wir wollen dich hier nicht haben. Ja? Du gehörst nicht hierher, du gehörst weg. Aber wir sagen dir nicht, wohin. Und dann ist auch für mich völlig verständlich, obwohl ich überzeugt davon bin, dass viele Menschen das nicht transportieren wollen, aber dann wird halt sehr viel halt damit auch gesagt, weil du bist selber schuld. Das ist dein Problem. Das hast du verursacht. Ja? Also du bist nichts wert, weil du so selber schuld daran bist, in welcher Situation du steckst. Und das jeden Tag zu fühlen, also das ist nicht nur menschenunwürdig, das ist, würde ich sagen, menschenzerstörend auf Dauer. Ja? Und wieder zu deiner Frage, wenn ich das wegnehmen kann, indem ich sage, du bist etwas wert, weil du hast einen Anspruch auf eine Wohnung. Und wir fangen einmal mit einer ganz einer kleinen Einheit an. Da kannst du mal deine Sachen bunkern. Und das ist etwas, das muss ich jetzt leider einwerfen, weil das habe ich selber mitgetragen, sagen jahrzehntelang. Ja, dieses Notschlafstellenprinzip ist in der Regel, läuft in der Regel so, dass Leute am Abend wohin gehen können und am nächsten Morgen wieder raus müssen. Inzwischen, ich habe das selber mitgetragen, also ich bin da auch wirklich sehr selbstkritisch, aber ich sage, inzwischen wissen wir wirklich, wie entwürdigend das ist. Ja? Da geht es erstens um die Frage, wie ist das Wetter? Ja? Jemand, der eine Wohnung hat und nicht zur Arbeit muss, der entscheidet, wenn es regnet, gehe ich nicht raus, oder? Aber wenn ich obdachlos bin und in einer Notschlafstelle schlafe, muss ich um 8 Uhr raus, egal wie das Wetter ist. Und wenn es minus 10 Grad hat, dann kann ich zwar vielleicht in eine Wärmestube gehen, aber ich muss hier raus. Und das Bett gehört nicht mir. Ich muss jeden Tag wieder fragen, kann ich hier das Bett haben? Das sind Dinge, die also diese Not, da versteige ich mich zu sehr, aber ich sage mal, das sind alles Botschaften an die Menschen, also die Menschen noch mehr in so dieses dunkle Loch hineinziehen, in das sie sowieso schon hineingefallen sind. Und dann, wie gesagt, dann darf sich eigentlich niemand wundern, wie schwer es für die Menschen ist, auf ihre Füße zu kommen. Ja? Wenn sie dauernd solche Botschaften bekommen und dauernd so einem Stress ausgesetzt sind.
Ja, das war mir tatsächlich gar nicht bewusst, dass eine Notschlafstelle heißt, ich muss jeden Tag rein und raus, weil ich meine, warum sollte der nächste Tag anders sein als der Tag davor, wenn ich schon in dieser Situation bin? Ja, interessant. Ja. Das heißt, ja, spielen einfach ganz viele Faktoren auch mit. Und ich finde es total schön, dass du auch diese Spaziergänge angesprochen hast. Ich habe vor Jahren auch schon mal so einen Spaziergang in Wien gemacht mit einer ehemals obdachlosen Frau. Und das war natürlich auch sehr interessant, weil natürlich auch je nach Geschlecht dann auch nochmal andere Herausforderungen sich stellen.
Bedingt, ja.
Und das war sehr augenöffnend auch, welche Prozesse diese Menschen durchmachen und eben wie sie auch in diese Situationen kommen. Und eben auch so diese Frage von, bin ich daran selber schuld, einfach eine müßige Frage ist, weil das meistens, also bei der Geschichte damals war es so, dass das einfach in der Kindheit begonnen hat, wo sie natürlich überhaupt keine Schuld trägt, weil sie ein Kind war. Ja, also super, super schön, dass du das angesprochen hast. Kann ich auch sehr empfehlen, sowas mal zu machen. Ja.
Und jetzt danke dir, dass du das da präzisiert hast. Also wenn ich von Gefahren rede, dann haben nämlich Frauen noch einmal ganz andere Gefahren im öffentlichen Raum. Ja, da könnte man noch einmal sagen, und sagen, optisch auffällige Menschen, ob das jetzt da wurscht wer ist, also noch einmal. Ja, also und das nur einmal zu verstehen und sagen, ja, unser öffentlicher Raum ist nicht safe und harmlos, sondern da passieren Dinge, da passieren Übergriffe, da passieren Bedrohungen. Es reicht ja, wenn Beschimpfungen passieren und vor allem ständige Vertreibungen, da weg, obwohl eigentlich dann auch wieder die Wissenschaft ganz klar sagt, ja, Vertreibungen haben nur einen Effekt, die Menschen sind woanders. Ja? Aber diese wirklich eher, ich weiß nicht was, Vorstellung, wenn man Menschen vertreibt, dann verschwinden sie, dann sind sie, lösen sie die Luft auf, das funktioniert nicht. Aber danke, dass du das nochmal sagst, weil natürlich ist es für bestimmte Gruppen dann noch einmal noch gefährlicher. Und natürlich, da geht es einerseits um objektive Gefährdungen, aber das geht natürlich auch um subjektives Erleben. Ja? Also da kann man sagen, ja, das ist ja gar nicht gefährlich in dem Park, aber wenn Menschen dann Angst haben, dann muss man das auch ernst nehmen. Das kommt dann noch einmal dazu. Aber es ist trotz, also, ja, danke dir, dass du das mit eingebracht hast.
Ja, gerne. Und ich finde das gerade auch interessant, was du gesagt hast mit diesem Vertreiben, weil das ist auch was, was mir mittlerweile sehr viel auffällt, also auch aus einer stadtplanerischen Perspektive, dass halt eben ganz, ganz viel Strukturen, die im öffentlichen Raum sind, die ja von denen ja auch Menschen profitieren, die nicht wohnungslos oder obdachlos sind, eben verschwinden oder eben weniger bequem gemacht werden. Oder also es gibt auch so diese Beispiele von Flächen, wo dann plötzlich so Stacheln drauf sind, so angeblich gegen die Tauben.
Ja.
wo man sich halt auch fragt, ist das dann noch ein lebenswerter Raum für alle, so quasi? Und es ist interessant, wenn du jetzt sagst, so quasi, das hat eigentlich nicht den Effekt, den man will, dass eben die Menschen verschwinden, weil natürlich sind sie noch irgendwo. Wie, ja, also ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, aber was wäre denn sozusagen eine sinnvolle Gestaltung von öffentlichem Raum, damit eben so quasi auch wohnungslose Menschen eben mal rasten können oder halt das irgendwie einladend ist? Also gibt es da auch Überlegungen dazu, wie man das gestaltet?
Ja, da gibt es ganz kluge Ideen, von denen ich sicher jetzt nur ein paar weiß, aber da gibt's, also da machen sich viele Leute viele kluge Gedanken. Das erste ist, gibt es Sitz- oder Liegeflächen? Ja, sind die zugänglich? Und dann ist noch etwas, also womit ja so Planung, Raumplanung ganz bewusst arbeitet, ist das, was man soziale Kontrolle nennt. Ja? Das heißt, Dinge, die halt von überall her sehbar stehen also eine höhere soziale Kontrolle. Und da würde man sagen, wichtig ist es, Nischen zu schaffen. Und das ist jetzt egal, für welche, also das ist auch für Jugendliche wichtig. Ja. Da kann man ganz einfach mit Hecken und so und dann halt integrierten Bänken oder so Nischen schaffen, die nicht von überall her sofort einsehbar sind. Also wo man dann auch im öffentlichen Raum sich ein bisschen zurückziehen kann. Und wenn man beobachtet und analysiert, die Leute suchen sich ja eh diese Nischen. Also wo sich Jugendliche treffen, das sind diese Nischen. Und da ist es aber schade, wenn man das bewusst gestaltet, sondern wo halt dann die Leute wirklich seltsame Dinge sich dann aussuchen müssen. Aber da gibt es ganz klar Ideen, zu sagen, ja, das, was wir früher gemacht haben, nämlich die Vorstellung, öffentliche Räume, Parks, Bewegungsräume, die sind auch zum Verweilen da. Und was brauche ich zum Verweilen? Ich brauche einen Mistkübel, ich brauche eben eine angenehme Sitzmöglichkeit, ich brauche die Möglichkeit einerseits, was wir auch gerne tun, dass ich so Dinge beobachten kann, ja, also was ich, eine Sitzbank gegen die Hausmauer, das mag niemand, ja, aber ich brauche auch dann manchmal sozusagen so Nischen, wo ich mich ein bisschen unbeobachteter fühle, also nicht, wo es abgeschlossen ist, aber da gibt es einen ganz einfachen Trick, ich kann eine Hecke machen, die ist 2 Meter hoch, ich kann aber auch eine Hecke machen, die ist 1,50 Meter, wo ich gesehen werde, wenn ich gehe, aber wenn ich sitze, werde ich nicht mehr gesehen. Also da gibt es ganz einfache Mittel, wo ich da ein bisschen, und dann muss man halt sagen, das muss man halt auch wollen, ja, weil wenn dann dort Leute sitzen, es ist leider so, dass wir uns halt auch immer wieder mal gestört fühlen von anderen Menschen, ja, so wie Kinderlärm uns stört, und Kinder, die spielen, furchtbar sind für etliche Mitmenschen. So ist es dann auch mit anderen Menschen, die da einfach sitzen und die vielleicht auch jetzt nicht entsprechend gekleidet sind. Also da geht es dann schon dazu, dass man das nicht nur wieder besser gestaltet, sondern dann auch mit dem Sozialraum kommuniziert, ja, und sagt, ja, okay, was stört, was kann man da verändern? Der beste Trick, das ist aber Sozialarbeit schon seit Jahrhunderten weiß, ist immer Begegnung, ja. Also ich weiß, dass wir das nicht gerne machen, ja, aber vielleicht gibt es einmal eine Möglichkeit, dass Sie mit diesem Menschen, der Sie so stört, einmal reden. Ja? Vielleicht können wir eine einfädeln, damit Sie einmal eine Stimme von dem Menschen hören. Ja? Oder ich weiß nicht was. Also da gibt es schon viele Ideen, den öffentlichen Raum wieder sozusagen freundlicher zu gestalten. Und da kollidieren viele Interessen. Also was die Kommunen, aber auch die Ökonomie, die Geschäfte, die halt einfach irgendwie alles sauber und klar haben wollen, die wollen, dass Menschen nur möglichst schnell vom einen Geschäft zum anderen gehen. Die sollen nicht verweilen dazwischen, weil dann haben sie weniger Zeit zum Einkaufen. Das meine ich jetzt nicht bösartig, sondern das ist einfach halt ihre Perspektive, ja. Und dann kann man halt diskutieren darüber. Und finde ich, sollte man zumindest und sagen, ja, aber wir sind ein Gemeinwesen und wir haben halt auch solche Menschen und wir werden die nicht in Luft auflösen können. Also sollte man doch überlegen, was für viele Seiten akzeptabel ist. Aber da gibt es ganz kluge Ideen und das sind wirklich einfach. Also eine Parkbank kann einladend sein und wenn ich aber sozusagen aus einer Bank, wenn ich die drittle, indem ich zweimal dann in der Mitte einen Metallbügel reinbaue, dann ist sie schon eher so ein bisschen auf schnell wieder aufstehen. Ne? Weil dann kann ich da mal lümmeln. Ich meine, da kann man ein bisschen drüber lehnen vielleicht. Aber mit solchen Dingen fängt es an. Ja? Und dann natürlich gibt es vielleicht auch irgendwo ein Arrangement mit 2 Bänken und einem Tisch. Ja? Da könnte dann sich jemand hinsetzen und was essen. Ja, das ist die Frage, will ich das? Und wenn ich aber dann weiß, es gibt Menschen, die können sich sonst nirgends hinsetzen an einen Tisch, weil es für sie keine Tische gibt, ja, dann ist es vielleicht doch sinnvoll.
Ich fand das jetzt total spannend. Ich war jetzt gerade in Aotearoa, also in Neuseeland, reisen und da gibt es ganz, ganz viele öffentliche Toiletten und Brunnen und eben auch viel so Sitzinfrastruktur. Und das fällt einem auf, wenn man selber Tourist ist, weil man ja normalerweise viel unterwegs ist, wenn man Tourist ist. Man möchte ja viel sehen und gerade da sind halt auch so Verweilplätze total relevant. Und ich habe jetzt da gerade dran denken müssen, dass du das beschrieben hast, weil genau diese Infrastruktur ist mir da begegnet im Reisen. Und eben, da hat man dann nicht, wenn man im Hostel schläft, hat man eben nicht eine eigene Küche oder so. Also es ist ein blöder Vergleich, aber da fällt einem das irgendwie halt auch auf, wie wichtig diese soziale Infrastruktur im öffentlichen Raum halt auch ist. Ja, du hast jetzt eh schon sehr viel angesprochen und ich würde dich gerne jetzt noch fragen, ob du noch was sagen möchtest oder erklären oder erzählen möchtest, was ich vielleicht gar nicht gefragt habe, was dir aber zu dem Thema noch voll wichtig ist.
Also, was mir noch auf die Schnelle einfällt, weil ich ja auch einige Städte in Europa und anderswo immer wieder sehe, und genau das ist ein wichtiges Thema, öffentliche Klos und so, wie wird das gestaltet? Und da gibt es ganz freundliche Lösungen und ganz unfreundliche. Also ich denke mir, was sozusagen in eine Stadtinfrastruktur unbedingt hinein müsste, das sind sowas, ich nenne es einmal sowas wie offene Häuser. Ja, also, dass ich einfach in jedem größeren Viertel brauche ich ein offenes Haus, wo Begegnungsräume sind, aber wo eben auch Schlafmöglichkeiten sind für Leute, die sonst auf der Straße schlafen. Und ich würde sagen, wenn ich das nicht nur an einem Punkt habe, sondern wenn ich sage, das ist selbstverständlich, das gehört zu unserem Angebot dazu, das gehört zu unserer Infrastruktur dazu, so wie es dazugehört eben, dass wir schöne Parks haben, dass wir irgendwie auf unsere Parkbäume achten und neue Bäume pflanzen und oder sie was alles schön neu arrangieren und Fußgängerzonen einrichten. So sollten wir auch daran denken, dass wir solche Begegnungsräume und auch Verweilräume, die nicht nur zum Sitzen, sondern wo man dann wirklich alle Leute, so wie es halt jetzt dann manchmal in Geschäftseingängen, Bereichen schlafen oder mit Kuppelzelten irgendwo. Also ich glaube, dass das eine Stadt leisten könnte, ja? Und dass das nicht irgendwie so ganz was Abwegiges, Großartiges ist, sondern es geht darum, die Selbstverständlichkeit zu sagen, sowas richten wir ein, sowas haben wir, sowas bieten wir an. Und das wäre für mich so eine Kombination zu dem, wenn ich an unsere Little Homes denke, dass ich sage, so wie jede Stadt solche Plätze haben müsste, wo man solche Dinge aufstellen kann, man so kleine Wohneinheiten aufstellen kann, die eben als Einstieg für eine gute Unterstützung von Obdachlosen helfen, Menschen helfen kann, so sollte es auch so offene Häuser geben, wo man überlegen muss, wie die betrieben werden, aber wo man wirklich dann einfach in einer Stadt ist und sagt, ich habe kein Geld für ein Hotel, wo kann ich schlafen? Ja, da gibt es das offene Haus 1, 2, 3, 4, 5, ja, in dieser Stadt und in einem komme ich sicher unter. Das wollte ich nur so als Vision sagen, weil man denkt, die Städte, ich meine, ich war gerade unlängst, das sage ich deshalb, unlängst in einer Diskussion, wo es geheißen hat, in 30 Jahren wird es keine Autos mehr geben in einer Stadt. Da haben wir gedacht, super, da haben wir dann viel Platz für andere Dinge. Ja? Also, wenn das so visionär ist, denke ich mir, dann sagt man, ja, dann haben wir endlich Platz, dass wir für alle unsere Gruppen Plätze schaffen. Ja? Weil keine ist mehr wert, aber auch keine ist weniger wert. Alte Menschen, junge Menschen, Kinder, Jugendliche, Wohnungslose, alle sollen also Möglichkeiten haben, sich im öffentlichen Raum zu bewegen. Und wenn man es halt dann irgendwie ein bisschen aufteilen muss, okay, dann gibt es halt Nischen. Aber das wäre so meine Vorstellung einer wirklich tollen neuen Stadt. Und manchmal sieht man so Ansätze, das stimmt. Also ich höre auch Erzählungen, wo man sich wundert, ah, das geht aber doch. Also wieso? Bei uns geht es nicht, aber dort geht's.
Absolut. Ich finde es gerade total spannend, dass du das jetzt gleich so visionär beantwortet hast, weil ich hätte dir, also ich möchte dir auch gerne noch die Frage des Podcasts stellen. Vielleicht magst du einfach noch was ergänzen, aber vielleicht war das auch schon deine Antwort, nämlich eben, wie du dir eine lebenswerte und gerechte Welt für uns alle vorstellst. Und wahrscheinlich war da jetzt eh schon viel drinnen, aber vielleicht kommt
Da
noch
war viel
mehr.
drinnen, aber wenn du die Begriffe lebenswert und gerecht, dann denke ich eben, jede und jeder soll ihren Platz haben, ja? Und Platz bekommen, wenn sie ihn nicht hat. Ja? Und das heißt eben, dass wenn wir Menschen, junge Menschen unter 18, über 18, unter 80, über 80, man muss ja auch überlegen, dass diese Altersgruppe auch immer prekärer wird. Also wenn wir da Menschen haben, die aus welchen Gründen auch immer wohnungslos werden, dann sollten die sofort die Möglichkeit haben, zumindest einmal so Einstiegs-Übergangswohnformen zu bekommen. Und da finde ich so Little Homes einfach als einen sinnvollen Baustein, den sich jede Kommune aus meiner Sicht ganz einfach leisten kann, weil er nicht teuer ist, sondern weil es eher darum geht, so im Kopf dafür Verständnis zu haben. Also so ein gerecht ist für mich, wenn jede und jeder einen Platz hat, wo sie zumindest sich sicher fühlt. Ja? Also wohlfühlen wäre nicht die schöne Draufgabe, aber die Menschen sollen sich zumindest sicher fühlen, weil nur dann können sie an ihrem Leben was verändern. Wenn wir uns nicht sicher fühlen, wenn wir uns immer fürchten müssen vor allem Möglichen, dann können wir uns auch nicht entwickeln. Und das ist das Schlimmste dran, dass die Leute, die sowieso so schon sozusagen schwere Dinge zu tragen haben, dann einfach nicht die Chance bekommen. Und deshalb, und das finde ich jetzt als für mich positiver Einfluss, in Wien gibt es zumindest die Tendenz, sozusagen weg von diesem Notschlafstellenbild, die sprechen von Chancenhäusern. Die sagen nicht mehr Notschlafstellen und nicht nur, da geht es nicht nur ums Wording, sondern geht es auch darum, und in einem Chancenhaus kann ich durchgehend ein paar Monate sein. Muss nicht in der Früh raus und am Abend wieder rein. Ja? Und in einem Chancenhaus werde ich dann an dieses Housing First angekoppelt. Und das finde ich so wichtig. Ich hoffe, dass es darüber gekommen ist. Die Menschen haben alle auch Chancen und wir sollten ihnen ermöglichen, dass sie sie nutzen können.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Damit möchte ich
Gerne.
mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit und deine Ideen und vielleicht noch einladen, falls Menschen mit dir in Kontakt treten wollen, vielleicht auch noch Rückfragen haben oder so. Wie könnten sie das denn tun?
Können wir entweder ein Mail schreiben? Das ist wahrscheinlich das Einfachste. Meine Mailadresse, wie machen wir das jetzt?
Ich gebe das in die Shownotes, so wie immer, genau, also in die
Genau.
Notizen der
Also Sie können
Folge.
mir gerne ein Mail schreiben. Sie können auch fragen, ob Sie da im Mai vorbeikommen können, wenn wir das da hier bauen. Ja, wir bauen das bei uns im Innenhof und auch, wie das funktioniert. Also ob wir da jetzt mit der Gemeinde Klagenfurt da was geschafft haben, ob wir da Unterstützerinnen haben. Ich bin ja selber neugierig. Also ich weiß ja nicht, wie es ausgeht, aber ich finde, es ist wert, es auf jeden Fall ernsthaft auszuprobieren.
Ja, super. Dann hoffe ich, dass sich da ganz viele Leute finden, die mit euch bauen.
Gerne.
Und ja, danke dir.
Ich sage danke für dein Interesse. Ja, vielen Dank,
Sehr
weil
gerne.
es gehört einfach ein bisschen drüber geredet.
Absolut, da bin
Ja.
ich ganz bei dir.
Okay.
Schön, dass ihr bis hierher zugehört habt. Das freut mich natürlich sehr. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge auch in den Notizen bzw. den sogenannten Shownotes. Den Link zu meiner Website www.marolinasstimme.at/vorstellungskraft-podcast findet ihr ebenfalls in den Notizen. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf eurer Lieblingspodcast-Plattform eine Bewertung hinterlasst und eine Rezension schreibt oder auf meinem Instagram-Kanal @marolenas_stimme vorbeischaut. Ihr könnt den Podcast natürlich auch noch zusätzlich unterstützen, indem ihr zum Beispiel euren FreundInnen oder auf Social Media über den Podcast erzählt oder ihn teilt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.